Herzlich willkommen zum zweiten Adoratio-Kongress live aus Passau. Leider nicht aus Altötting. Wie viele wissen, mussten wir den Kongress sehr kurzfristig absagen. Aber wir wollten ihn nicht ganz absagen, sondern wir haben alles Mögliche, alles, was uns möglich war, in die Wege geleitet, um den Kongress hier aus Passau live zu streamen. Ich freue mich sehr, dass es möglich geworden ist, dass wir heute hier im Home sein dürfen, im Gebetshaus, in dem neuen Projekt hier am Domplatz in Passau, um von hier dank EWTN und Radio Horeb euch alle teilhaben zu lassen an diesem Kongress. Ich danke sehr allen, die uns dabei helfen, dass es möglich ist, und ich grüße ganz herzlich die 850 Teilnehmer, die schon Hotel und alles gebucht haben und eigentlich mit uns in Altötting gewesen wären. Ich hoffe, dass Sie alle mit uns jetzt hier verbunden seid und noch viele weitere mehr. Herr Bischof, wir hätten uns gefreut auf Adoratio in Altötting. Leider ist es uns nicht möglich. Für uns war es eine große Enttäuschung, vielleicht für Sie auch. Ich weiß auch, dass die Altöttinger enttäuscht sind. Wir wären so gerne nach Altötting gefahren, zur Mutter Gottes, um im Herzen Bayerns den Adoratio-Kongress zu feiern. Jetzt sind wir hier. Was würden Sie sagen? Geht's einigermaßen?
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für unser Team, für alle, die mitgeholfen haben. Das kann man jetzt nur teilweise sehen durch die Kameras, die hier sind, durch EWTN. Radio Horeb überträgt auch, aber es sind viele wunderbare Leute, die uns unterstützen, die vorbereitet haben, die aufgebaut haben, sodass wir wenigstens jetzt auf diese Weise miteinander verbunden sind. Die Kirche ist ein Organismus, glauben wir. Und das Wesentliche dieses Organismus, gewissermaßen das subkutane Leben, der Lebensfluss, die Blut, Venen und Adern, die werden zusammengehalten durch Beterinnen und Beter, durch Menschen, die sich öffnen für die Gnade, die uns Christus schenkt, die sich öffnen für den Heiligen Geist. Das sind Menschen, die sich als Geschwister entdecken, und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir in diesen schwierigen Zeiten wenigstens auf diese Art uns verbunden wissen können und uns gegenseitig ermutigen, dass wir miteinander beten, dass wir uns inspirieren lassen durch Impulse, durch Vorträge, und dass wir durch lebendigen Lobpreis hoffentlich auch gut ins Gebet hineinfinden. Ich wünsche diesem Tag einen guten Verlauf. Allen, die dabei sind, hier vor Ort sind es nur wenige, aber viele sehen uns zu. Ich bin froh und dankbar, dass wir wenigstens auf diese Weise zusammen sein können, und wünsche ganz gutes Gelingen für diesen Tag.
Wir leiten direkt über in den Lobpreis, die Gebetszeit am Morgen. Dank euch allen, die ihr euch bereit erklärt habt, sehr spontan auch hier einzuspringen. Wir haben eine gemeinsame Zeit des Gebetes.
Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen hineinsteigen in diesen lebendigen Lobpreis und dich erheben über diesen neuen Tag. Ich komme zu dir. Herr, ich komme. Wollen wir gemeinsam diesen Morgenlob abschließen mit deinem Vater unser und gegrüßet seist du, Maria. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
So wollen wir um deinen Segen bitten, Herr, für diesen Tag, für uns alle, die wir hier in Passau versammelt sind, aber besonders auch für alle die, die uns technisch mitverfolgen, die mitbeten, die mit dabei sind. Herr, du hast gesagt, dass diejenigen selig sind, die arm sein können vor dir. Wir bitten dich heute, lass uns in die innere Haltung der Armut finden, damit wir von deinem Reichtum, von deiner Gegenwart, von all dem, was du uns immer wieder neu mitteilen und schenken willst, dass wir davon berührt werden. Wir bitten dich, segne alle, die beteiligt sind, segne diesen Tag, auf dass er unter deinem Schutz stehen möge. Und so segne euch und alle, denen ihr verbunden seid und die mit uns verbunden sind, der gütige und dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Von Regensburg schalten wir jetzt live nach Wien und begrüßen Sophia Kubi sozusagen in unserer Mitte. Schade, Sophia, dass du nicht wirklich bei uns sein kannst, aber umso schöner, dass du uns so zugeschaltet bist. Herzlich willkommen, Sophia Kubi.
Danke sehr, Ingrid. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Wir steigen jetzt ein in das inhaltliche Programm unseres Tages. Die Sophia Kubi wird uns einen Vortrag halten zum Thema Der Schatz im Acker. Sophia Kubi lebt in und arbeitet in Wien, kommt aber vom Chiemsee im schönen Oberbayern. Sie hat Philosophie studiert in München und in Santiago de Chile und ist Mitglied der Gemeinschaft Emanuel. Sie arbeitet bei der ADF International und leitet dort die Abteilung Strategische Beziehungen und Ausbildung. Sophia und ich, wir kennen uns schon sehr viele Jahre und was ich sehr an dir schätze, Sophia, ist, dass du mit großer Leidenschaft immer auf der Suche bist nach dem Guten, nach dem Wahren und dem Schönen. Und ich weiß, dass du als junge Erwachsene eine Art Paulus-Bekehrung hattest und du wirst uns heute auch davon berichten, in deinem Vortrag eingebunden. Wir freuen uns sehr darauf und ich übergebe dir das Wort nach Wien.
Ja, vielen Dank, Ingrid. Ich wäre natürlich sehr, sehr gerne dabei. Wir wären alle sehr gerne in Altötting. Aber es ist natürlich auch wunderbar, dass das jetzt so möglich ist über diese technischen Möglichkeiten. Und danke für all euer Umorganisieren, Last Minute, Ingrid, dir und deinem ganzen Team. Das ist, ja, da steckt viel Arbeit drin, das weiß ich. Ja, der Schatz im Acker. Ein wunderbares Thema, finde ich. Und zwar ein wunderbares Thema generell in unserem Glauben. Aber auch für mich persönlich ein Thema, was mich jetzt schon über 20 Jahre begleitet. Und ich glaube auch ein wunderbares Thema für unsere Zeit, für unsere jetzige Zeit. Jesus spricht ja von diesem Schatz im Acker im Kapitel 13 des Matthäus-Evangeliums im Zug dieser Himmelreichsgleichnisse. Ja, der Schatz beziehungsweise auch die Perle, die im selben Gleichnis genannt wird, steht für das Himmelreich, für das Leben mit Gott, für das Leben in der Nachfolge Jesu. Und dabei geht es nicht nur um einen Zustand sozusagen, der uns in der Ewigkeit erwartet, sondern Jesus zeigt uns, wie das Leben mit ihm jetzt auch schon ist, in diesem irdischen Leben, in dem wir sind. Und natürlich erwartet uns das Himmelreich in seiner ganzen vollkommenen Fülle und Wirklichkeit in der Ewigkeit. Aber unser Glaube vertröstet uns eben nie einfach nur auf später. Ja, der christliche Glaube ist nie einfach nur sozusagen eine Vertröstung aufs nächste Leben. Wenn auch natürlich unsere Hoffnung sehr wohl mit dieser Ewigkeit zu tun hat. Sondern unser Glaube ruft uns wirklich auf und befähigt uns auch dazu, im Hier und Jetzt in dieses Leben mit Gott, dieses Leben mit Gott zu leben, im Hier und Jetzt. Und dieses Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle reiht sich eben ein in diese Gleichnisse im Matthäus-Evangelium. Ja, ihr kennt das, das ist das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Fischnetz, die uns eben verschiedene Aspekte und Dimensionen dieses Himmelreichs, dieses Lebens mit Gott aufzeigen. Und jedes dieser Gleichnisse zeigt uns eben eine andere Eigenschaft, eine andere, sozusagen ein anderes Charakteristikum dieses Himmelreichs, dieses Lebens mit Gott auf. Und was zeigt uns also dieser Schatz im Acker? Ich lese mal kurz die Stelle vor, damit wir sie wieder alle sozusagen präsent haben in Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. Also dieses Gleichnis ist mindestens genauso spannend im Hinblick auf den Schatz als auch auf den Acker. Und mich fasziniert dieser Acker sehr, weil dieser Acker ist der ultimative Realismus Gottes. Und der Acker ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen. Ja, dieser Acker ist unser Leben und die Umstände unseres Lebens, so wie sie jetzt gerade sind. Und es ist, glaube ich, keine Nebensache, dass Jesus hier vom Acker spricht und nicht vom perfekten Golfrasen. Ja, der Acker hat Brocken, der hat Steine, der hat Furchen, der ist je nach Jahreszeit gut bewässert oder trocken. Manchmal ist er sogar richtig trocken und bekommt Risse und wird hart. Ja, der Acker ist keine saubere, perfekte Angelegenheit, aber er ist immer fruchtbarer Boden. In ihm wachsen Pflanzen, in ihm tragen Pflanzen Früchte, in ihm findet Leben statt. Und in diesem Acker liegt also ein Schatz, ganz hier und ganz auf die Ewigkeit ausgerichtet. Ja, dieser Schatz liegt in diesem Acker, aber es ist eben ein Schatz, der nicht einfach nur der Acker ist. Und wir glauben an einen Gott, der ganz Mensch und ganz Gott ist. Das heißt, das Leben mit ihm ist eben auch ganz hier und ganz ausgerichtet auf die Vollendung in der Ewigkeit. Dieses Leben mit Gott, dieser Schatz, ja, der achtet nichts gering, was im Hier und Jetzt ist. Der verliert sich nicht in dieser Welt, ist ausgerichtet auf den Himmel. Das heißt, es ist immer beides. Ja, er achtet nichts gering von den konkreten Umständen des Lebens und ist gleichzeitig immer ganz ausgerichtet über diese Welt hinaus. Und jetzt können wir das mal auf uns persönlich anwenden. Es geht nämlich nicht darum, dass der Schatz in irgendeinem Acker liegt, ja, in einem fiktiven Acker oder philosophisch gesprochen im Acker im Allgemeinen, sondern er liegt eben in einem ganz konkreten Acker. Ja, wenn der Acker für uns allgemein oder abstrakt ist oder bleibt, dann wird auch der Schatz allgemein und abstrakt bleiben. Dann wird auch der Schatz uns nicht, sozusagen, dann wird uns das nicht helfen, diesen Schatz konkret zu finden. Ja, und er wird unser Leben nicht verwandeln. Das heißt, es geht nicht um das Leben im Allgemeinen, in dem ein abstrakter Schatz begraben ist, sondern es geht um mein konkretes Leben, in dem ein wirklicher, erfahrbarer Schatz liegt. Gott ist ja auch nicht irgendwie theoretisch oder fiktiv Mensch geworden, sondern wirklich. Und als Christen hängen wir eben keiner verkopften oder gnostischen Religion an, sondern wir glauben, und das ist zugegebenerweise verrückt, aber wahr, dass das Geistige, ja, das Göttliche sich in der Materie abspielt. Ja, und die Gnosis ist jetzt ein kompliziertes Wort, ist auch, da steigen wir jetzt nicht weiter ein, aber jedenfalls, die Gnosis ist eine Sicht, die Welt, den Menschen, Gott zu sehen und sieht eben die Erlösung in der Überwindung der Materie. Ja, erst dann wird der Mensch ganz Mensch und nähert sich überhaupt dem Göttlichen an, wenn er die Materie überwindet, die eigentlich niedrig und böse ist. Und wir als Christen glauben ja das radikale Gegenteil. Wir glauben ja gerade, dass in der Materie, in unserem Leib, in den konkreten materiellen Umständen unseres Lebens, in unserem Acker, dieser Gott gegenwärtig ist und der Weg zu ihm offen steht. Man kann schon verstehen, warum die Juden zur Zeit Jesu das für absolut verrückt, sogar für Gotteslästerung im Übrigen gehalten haben. Das ist ein verrückter Glaube, aber in ihm liegt eine unglaubliche Kraft und in ihm liegt natürlich, wie wir glauben, die Wahrheit. Also wie immer sonst in unserem Glaubensleben, auch in allen anderen Bereichen, ist es gut, konkret zu werden. Wie ist denn mein Leben? Wie ist mein Leben jetzt momentan? Nicht, wie war es? Vielleicht, als es mal ganz besonders gut lief und danach sehne ich mich zurück. Oder wie wird es sein? Darauf kann ich mit, weiß ich nicht, Zuversicht oder Sorge oder Angst oder sonst wie schauen. Es ist gar nicht so sehr die Frage, sondern wie ist es jetzt? Wie ist es? Ist der Acker meines Lebens gerade gut durchfeuchtet oder ist er trocken? Gleicht er vielleicht einer Wüste mehr als einem fruchtbaren Boden momentan? Blüht es gerade oder sehe ich vielleicht gar keine Früchte? Sehe ich vielleicht gar nicht, dass da was lebt momentan? Gibt es da Knospen, unreife Früchte, reife Früchte oder ist es gerade karg und kahl? Ist die Erde gerade locker und durchgepflügt oder fest und unwirtlich? Ja, ich glaube, je mehr uns bewusst wird und wir uns bewusst sind, wie denn der Acker konkret aussieht, desto mehr und desto besser können wir auch Gott einladen, darin wirklich zu wohnen. Ja, desto mehr können wir den Schatz konkret entdecken, der in ihm liegt. Wir leben und erleben derzeit Umstände, die ja nicht einfach sind und die uns wirklich auch ein Gefühl der Beklemmung geben können. Mit einem Mal ist das Leben so anders geworden, wie wir es uns vielleicht nie hätten vorstellen können. Ja, da ist da ein Virus, da sind politische Maßnahmen, die wegen ihm getroffen werden, die bestimmen so sehr unseren Alltag momentan und jetzt schon seit 2 Jahren, ja, unsere Entscheidungen, unsere Pläne, unser Sozialleben, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, unser zwischenmenschliches gesellschaftliches Klima. Vieles ist plötzlich unsicher und zerbrechlich geworden in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Die Gesundheit und unsere Kontrolle darüber, die Demokratie, bürgerliche Grundfreiheiten, Selbstbestimmung, die Grenzen staatlicher Macht, der Zusammenhalt in der Gesellschaft, der Arbeitsplatz, die eigene wirtschaftliche Existenz vielleicht, Freundschaften, selbst familiäre Beziehungen. Und selbst eine offene Kirche ist plötzlich nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. Das alles kann uns natürlich beunruhigen, das kann uns Angst machen. Ja? Und vielleicht sind wir auch einfach müde, ermattet von fast 2 Jahren in diesem Zustand, der kein Ende zu nehmen scheint. Und da sagt uns jetzt eben dieses Gleichnis, das ist unser Acker momentan. Das ist jetzt unser Acker. Und in diesem Acker soll ein Schatz vergraben sein, ja, können wir uns legitimerweise fragen. Vielleicht fragen wir uns ja auch, wo ist denn dieser Schatz? Wo ist er denn? Wo ist denn das Reich Gottes in diesem Acker? Und in diesem Zweifel, es kann durchaus ein Zweifel sein, in dieser Trockenheit gibt uns eben Jesus in diesem Gleichnis eine unglaublich tröstende Botschaft. Es ist nämlich genau jetzt und in diesen widrigen Umständen, in der Belastung, die sie mit sich bringen, in der Unsicherheit, wie alles weitergeht, dort liegt der Schatz, der eben immer zugänglich ist und immer unter der Oberfläche lebendig ist. Ja, es ist so, reicht eigentlich, den Pflug in die Hand zu nehmen und die Erde aufzubrechen und wir finden diesen Schatz. Er ist immer da, er ist immer lebendig und zugänglich. Wir haben ja die konkreten Umstände unseres Lebens und unserer Zeit überhaupt nicht unter Kontrolle selbst, aber wir sind eben durch die Vorsehung Gottes in sie hineingestellt. Und das ist nicht nur wahr, wenn die Umstände gut sind und angenehm, sondern das ist eben auch jetzt wahr. Und das ist eine unglaubliche innere Ressource, das ist eine unglaubliche Quelle von Kraft und Hoffnung, dass das Leben mit Gott ohne Abstriche möglich ist, ja, und eben nicht auf dem Golfrasen unserer Vorstellungen von einem besseren Leben, von einfacheren Umständen, von weniger Problemen. Was heißt jetzt Nachfolge, ja, wenn wir uns bedrängt fühlen, wenn die Dinge uns zu entgleiten scheinen vielleicht sogar, wenn die Sicherheiten, die wir bisher gekannt haben, wegbrechen? Ich glaube, dass erstmal immer der erste Schritt sozusagen, der erste Spatenstich zu diesem Schatz ist, Gott wirklich wieder anzuerkennen als den Urheber des Lebens, als den, der alles, wirklich alles in seinen Händen hält und der, wo alles in seinem Plan ist. Und dieser Plan, diese Pläne sind Pläne des Heils und nicht des Unheils. Ja, es gibt diese schöne Stelle in Klagelieder 3, die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende, neu ist es an jedem Morgen, groß ist seine Treue. Wir haben gerade im Lobpreis angefangen. Ja, das ist eben, neu ist es an jedem Morgen. Gott schenkt das immer wieder neu. Deswegen können wir uns immer wieder neu an ihn wenden und ihn wirklich als den Urheber des Lebens und als den, der Pläne des Heils hat und nicht des Unheils, wenden. Letzten Sonntag und auch die Tage drumherum, habt ihr sicherlich bemerkt, hat uns ja die Liturgie der Kirche sehr interessante Texte vorgestellt. Und zwar einerseits endzeitliche Texte, ja, aus Daniel, aus dem Markus-Evangelium, und andererseits jetzt die ersten Tage dieser Woche in ersten und zweiten Buch der Makkabäer, wirklich äußerst bedrückende Situationen des Volkes Israel, die eben unter fremden Gesetzen leben mussten, ja, in wirklich widrigen Umständen, wo sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt haben, wo sie auch gar nicht wirklich so leben konnten, wie es ihren Überzeugungen entsprach, wie sie leben wollten, wie sie glaubten, dass es richtig war. Und wo sie auch schwere Gewissensentscheidungen treffen mussten, wenn sie Gott treu bleiben wollten. Also insgesamt waren das etwas ungemütliche Lesungen, aber eben auch Lesungen, die inmitten dieser Ereignisse und Umstände an Gott als den Erlösungsgott uns erinnern, ja, als den, ein Gott der Erlösung, ein Gott, der rettet in diesen Umständen. Ja, und ihr erinnert euch vielleicht an die Lesungen, die haben gesprochen von einer Not, wie noch keine da war, und gleichzeitig wirklich im selben Satz oder im Satz danach von der Rettung in dieser Zeit. Dann die Stelle im Markus-Evangelium, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, Sterne werden vom Himmel fallen, Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann gleichzeitig und in dieser Zeit sammelt Gott, führt zusammen und kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja, das heißt, wir sehen kosmische Ereignisse. Wir sehen, also da bleibt erstmal kein Stein auf dem anderen. Das kann auch, also ist auf jeden Fall mal beeindruckend, kann uns vielleicht auch beunruhigen. Und wir wissen aber, es geht gut aus. Wir wissen, es geht gut aus. Aber es geht auch durch echte Turbulenzen durch. Und eigentlich fand ich das Schönste dieser liturgischen Texte, die uns ja so unglaublich immer führen, durch die konkreten Umstände eben der Zeit, die wir leben. Das Beeindruckendste war eigentlich, dass inmitten dieser kosmischen Veränderungen, Verschiebungen, die Kirche uns diesen wunderbaren Psalm 16 hineinsetzt. Und der lautet folgendermaßen: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Und das ist nicht in den luftleeren Raum gesprochen. Das ist nicht gesprochen, wenn Jesus gerade gemütlich mit seinen Jüngern am Lagerfeuer sitzt, sondern in diese kosmischen Turbulenzen hinein, die aber eben immer auch das Rettende verheißen. Genau in dieser Situation spricht dieser Psalm 16: Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Das ist der Schatz im Acker. Inmitten solcher Umstände sagt uns eben Gott durch den Psalmisten: Habt keine Angst, ihr müsst nicht wanken, ihr werdet wohnen in Sicherheit. Freut euch, hier ist der Pfad zum Leben, vor meinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Es ist, glaube ich, diese alles übersteigende Freude, die uns Gott eben in diesen Zeiten auch schenken will. Ja? Und der Mann im Gleichnis, der verspürt genau diese Freude verspürt haben, als er diesen Schatz im Acker entdeckt hat. Denn er war bereit, alles zu verkaufen, was er hatte, um diesen Schatz zu kaufen. Das heißt, dieser Schatz hat seine Sehnsucht so mobilisiert, dass alles andere unwichtig wurde, dass plötzlich dieser Schatz die allerhöchste Priorität in seinem Leben einnahm, ja, dass er kostbarer war als alles andere, was er in seinem Leben hatte. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns auch fragen, regelmäßig, ersehnen wir denn in diesem rissigen Acker unseres Lebens, egal wie trocken oder befeuchtet er gerade ist, in die Nachfolge Jesu zu gehen? Ersehnen wir das wirklich? Oder stellen wir vielleicht ganz subtil und fast heimlich Bedingungen an Gott für diese Nachfolge? Ja, andere, einfachere Lebensumstände, weniger Rückschläge, weniger Trockenheit, weniger Schwierigkeiten. Fragen wir uns mal ernsthaft, wo leben wir, wo lebe ich noch in dieser Wenn-Dann-Haltung? Wenn das und das ist dann. Wenn das und das eintritt, dann kann ich. Wenn die Umstände, wenn die und die Beziehung besser ist, wenn der mich nicht mehr so nervt, dann kann ich doch viel leichter Jesus nachfolgen. Ja, erinnert natürlich uns an diese Szene, wo Jesus dem Jünger sagt, wo der Jünger Jesus sagt, ein Jünger sagt Jesus, Herr, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Dann folge ich dir nach. Und Jesus sagt, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein hartes Wort. Das ist ein hartes Wort, weil der Jünger hat ja wirklich guten Grund, die Nachfolge nochmal aufzuschieben. Ja, er will seinen Vater begraben. Und trotzdem sagt ihm Jesus, folge mir jetzt nach. In deiner Trauer, in deinen unfertigen familiären Angelegenheiten, in deinen Verpflichtungen, in allem, was da noch zu erledigen ist, schieb's nicht auf, folge mir jetzt nach. Das heißt, Jesus will uns wirklich radikal aus dieser Wenn-Dann-Haltung herausbringen. Nichts anderes sollen wir mehr seiner Nachfolge vorziehen. Er will unser ganzes Herz, unsere ganze Person. Wir haben gerade gesungen im Lobpreis, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das will Gott von uns. Ja, er will uns aus dieser Wenn-Dann-Haltung wirklich hinaus katapultieren. Und der Mann im Gleichnis ist davon erfasst. Ja, er ist so fasziniert von dem Schatz, von dieser überaus wertvollen Perle, die er da eben gefunden hat, dass alles andere unwichtiger wird als das. Interessanterweise verknüpft Josef Ratzinger in seinem Buch, was ihr vielleicht kennt, Ohne Wurzeln, das er zusammen mit Marcello Pera geschrieben hat, die gesellschaftlichen Umstände unserer Zeit und die Aufgaben, die wir darin haben, mit dieser Perle. Er spricht davon, wie wir in der Welt leben können und sollen, wenn wir diese Perle gefunden haben. Und er fragt sich, was wir Christen, also beziehungsweise sagt er eben, wir Christen sind nicht nur, es geht nicht nur ums Persönliche, um den persönlichen Glauben und wie wir den leben können, sondern es geht auch um die Frage, wie können wir denn Gesellschaft mittragen? Und ich glaube, diese Frage hat heute wieder eine wirklich ganz neue Relevanz bekommen plötzlich. Und für Ratzinger ist klar, dass Zusammenhalt, gemeinsame Werte, Ausrichtung, gemeinsame Ausrichtung auf das Gemeinwohl, es ist vielleicht ganz nützlich, uns alle daran zu erinnern, dass die Kirche mit Gemeinwohl nie nur das Kollektiv meint. Sie meint nie nur die Gesellschaft, der man den Einzelnen opfern kann, sondern sie meint immer das Kollektiv, ja, das Gemeinsame, die Gemeinschaft und das Individuum in seiner Würde und in seiner Freiheit. Und beides zusammen bildet Gemeinwohl. Es ist nie nur das Kollektiv, es ist auch nie nur das Individuum, sondern es ist beides zusammen. Und Ratzinger sagt eben, dass diese Ausrichtung auf dieses Gemeinwohl, dieser Zusammenhalt, diese gemeinsamen Werte nie von Strukturen, von Experten oder von Kommissionen kommen können, sondern dass, so sagt er, Lebendiges nur von Lebendigem kommen kann. Und diese Lebendigen in der Gemeinschaft, die vielleicht auch in ihrer Mehrheit gar nicht mehr christlich ist oder bald auch nicht mehr sein wird, nennt er kreative Minderheit. Ich lese euch einen kurzen Absatz vor, was er dazu sagt. Aber auch die noch bestehenden Mehrheiten, ja, wir sind immer noch mehrheitlich christlich, zumindest auf dem Papier, aber die auch noch bestehenden Mehrheiten sind müde geworden und haben keine Strahlkraft. Deswegen sind in der Kirche selbst und für die Kirche, aber vor allem auch über die Kirche hinaus und für die Gesellschaft, überzeugte Minderheiten wichtig. Menschen, die in der Begegnung mit Christus, und jetzt kommt's, die kostbare Perle gefunden haben, die dem Leben, dem ganzen Leben Wert gibt, sodass die christlichen Imperative nicht mehr wie Bleigewichte erscheinen, die den Menschen lähmen, sondern wie Flügel, die ihn aufwärts tragen. Das heißt, diese Perle, dieser Schatz im Acker, dieses Leben mit Jesus bewirkt zwei Dinge mit uns. In uns, Entschuldigung. Sie gibt dem ganzen Leben Wert. Ja, dem ganzen Leben, genau dem Acker, der meine ist, gibt sie Wert. Ja, es ist eben, sie gibt dem Wert nicht einfach aus sich heraus, sondern weil dieses ganze Leben zum Ort der Begegnung mit Gott werden kann und der Nachfolge Jesu werden kann. Ja, nichts ist Gott zu niedrig, ja, nichts ist ihm zu ungepflügt oder zu trocken, als dass er dort nicht gegenwärtig sein wollte. Und zweitens, die Perle lässt die, wie er sagt, christlichen Imperative nicht mehr als Bleigewichte erscheinen, die den Menschen lähmen, sondern als Flügel, die ihn aufwärts tragen. Das heißt, in der Nachfolge Jesu erfahren wir einen totalen Perspektivenwechsel. Ja, das, was am christlichen Glauben so leicht als, und nicht nur von den Nichtchristen, von den Außenstehenden, sondern auch von uns selbst oft als Bleigewicht aussehen kann. Ja, dass die vielen Gebote, denen man folgen muss, die Verbote, die man, wie man nicht leben soll, wie die frei, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ich bin nicht ganz frei, genau so zu leben, wie ich will. All das kann so erscheinen. Ja, das kann als Bleigewicht erscheinen, das uns lähmt. Und es wird eben in der lebendigen Begegnung mit Jesus, indem ich die Perle finde, indem ich den Schatz plötzlich finde im Acker, wird durch diese Bewegung daraus, wird das wie ein Flügel, der uns, wie Flügel, die uns aufwärts tragen, die uns zu Gott hintragen, die uns im Leben wirklich sozusagen Auftrieb geben. Ich habe das selbst wirklich stark erfahren als junge Erwachsene. Ich habe diesen Schatz im Acker ganz unerwartet gefunden, ganz plötzlich. Und es hat sich genau dieser Perspektivenwechsel vollzogen. Und das war also ich habe mich bekehrt mit der Eucharistie. Das heißt, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Wie vielleicht bekannt ist, hat meine Mutter sich bekehrt, da war ich schon Teenager. Und ich habe zwar, diese Bleigewichte haben mich nicht sonderlich gestört, weil ich hatte mit dem Christentum einfach eigentlich gar nichts am Hut. Aber wenn ich drüber nachgedacht habe, dann erschien mir das doch eher als Bleigewichte, die mich also dementsprechend wenig interessiert haben und wo ich auch gar nicht gesehen habe, warum das eigentlich für das Leben irgendeine Bedeutung und Relevanz haben könnte. Und dann kam ich auf Einladung von jemand in eine heilige Messe. Und das war in einem relativ großen Rahmen. Das war eine Wallfahrt nach Amsterdam. Da waren 10.000 Menschen und also es war recht beeindruckend, wobei ich sagen muss, es hat mich daran eigentlich nichts beeindruckt. Und dann kam aber der Moment der Eucharistie und ich habe mir dann gedacht, naja, warum nicht hingehen und einen Segen empfangen? Das wusste ich, es war genau das Einzige, was ich wusste von der Heiligen Messe, dass ich dort hingehen kann mit verschränkten Armen und einen Segen empfangen kann. Ich wusste, ich kann nicht kommunizieren und dann habe ich mir gedacht, naja gut, warum nicht? Ja, mache ich es halt. Und bin hin und stand vor diesem Priester, der mir die Kommunion geben wollte. Und er wollte sie mir eben geben. Und ich stand so da mit verschränkten Armen. Und ich dachte mir, also ich kenne ja die Regeln in dem Laden nicht, aber ich kenne diese eine Regel und die sollte er eigentlich auch kennen. Ich weiß nur, ich darf nicht kommunizieren. Ich war nicht getauft. Und der Priester wollte mir die Kommunion geben. Und ich habe mir gedacht, also irgendwie, ich verstehe nicht mehr ganz, wie das hier jetzt läuft und habe ihm gesagt, ich habe ihm die Situation gesagt, habe gesagt, ich kann nicht kommunizieren. Und er hat mir aus unerklärlichen Gründen die Kommunion vor die Augen gehalten und hat gesagt, glaubst du, dass das Jesus Christus ist? Und das war wie, als würden sozusagen diese 10.000 Menschen rumherum weg, die waren einfach weg. Es gab in meinem Fokus nur noch diese Hostie vor meinen Augen und mich. Nichts anderes war mehr in meiner Aufmerksamkeit. Und plötzlich habe ich die Perle gefunden. Plötzlich war diese kleine Hostie der Schatz, den ich unbewusst schon immer in meinem Leben gesucht habe. Und plötzlich wurde dieses kleine Stück Brot zu meinem Gott und Retter und Schöpfer. Und ich habe vor diesem Priester bekannt, dass ich das glaube. Ich habe es plötzlich ganz, ganz tief geglaubt. Und er hat mir die Kommunion gegeben. Ja, das ist natürlich ein kleiner, es ist definitiv nicht das, was man raten sollte. Ja, geh einfach mal zur Kommunion und probier es aus. Tue ich auch nie. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie kann das sein, dass der Priester mir die Kommunion gegeben hat. Jedenfalls hat er es getan. Und das hat so eingeschlagen in meinem Leben. Das war wie diese, also ich stelle mir das vor, diesen Mann, der diesen, in diesem Acker steht und auf einmal diesen unglaublichen Schatz findet, den er ja nie vermuten würde in diesem Acker. Und so war das bei mir auch. Und eben damit dieser komplette Perspektivenwechsel, der sich vollzogen hat, innerhalb von Sekunden zu sehen, okay, das alles ist überhaupt kein Bleigewicht, das mich lähmt. Und das ist auch von höchster Relevanz. Und sondern es ist eben wie Flügel, die meine Seele erheben zu Gott. Und das, diese Erfahrung, glaube ich, ist es, wenn wir den Schatz finden. Ja, durch die Begegnung mit Jesus wird eben das, was vielleicht an unserem Glauben noch wie Bleigewicht erscheint, aber auch was in unseren Umständen, in unserer Gesellschaft als wie Bleigewicht erscheint, vielleicht mühsam oder einfach nur langweilig oder freiheitsberaubend oder furchterregend, zur Quelle einer so intensiven Freude. Ja, aber eben auch zu Flügeln, die uns aufwärts tragen und nicht nur in der Begegnung unseres Herzens. Bei mir war das so, das war eine Herzensbegegnung, aber es hat auch meinen Geist sozusagen beflügelt und aufgeweckt. Wenn wir den Schatz einmal gefunden haben, dann gibt er unserem Leben eben Wert und diese Flügel, die uns aufwärts tragen. Und gleichzeitig erinnert uns Paulus dran, dass wir diesen Schatz in unglaublich zerbrechlichen Gefäßen tragen und dass es überhaupt nicht, dass wir den nie einfach besitzen, ja, wie ein Ding, wie ein Gegenstand, wie eine Sache, die wir besitzen, sondern dass wir ihn immer Gott verdanken, ja, dass immer er der Erste ist, der uns dieses Leben anbietet, dieses Leben mit ihm und dass wir letztlich nur darauf antworten können, indem wir eben den Schatz in unserem Acker immer wieder ausbuddeln und immer wieder heben. Und ich möchte schließen mit dieser wunderbaren Stelle aus dem Paulus, aus einem der Paulusbriefe, 2 Korinther 4, wo er eben von diesen zerbrechlichen Gefäßen spricht, in denen wir diesen Schatz tragen. Und er sagt da Folgendes: Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß an Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln doch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das heißt, wir werden Tag für Tag erneuert in den konkreten Umständen unseres Lebens, so widrig sie auch sein mögen. Und genau das ist der Schatz im Acker, das ist der Schatz. Und wenn wir im Vater unser beten, unser tägliches Brot gib uns heute, wir beten ja nicht auf Vorrat, gib uns heute bitte ganz viel, ja, sondern wir beten ja immer unser tägliches Brot heute, was für heute reicht, was heute wichtig ist, um mit Gott zu leben. Das heißt, unser tägliches Brot gib uns heute, Tag für Tag werden wir erneuert, Tag für Tag. Und das wünsche ich wirklich uns allen in dieser Zeit. Das wünsche ich jetzt, dass das jetzt auch passiert durch diesen Adoratio-Kongress, durch diesen etwas verkürzten, aber dennoch, das macht überhaupt nichts. Ja, wie viele oder wenige Vorträge, das ist letztlich ja komplett egal. Das, was jetzt angeboten wird, ich wünsche uns wirklich, dass wir durch den Adoratio-Kongress, dass das jetzt passieren kann, ja, dass wir heute und Tag für Tag erneuert werden und dass wir Wegzehrung bekommen durch, ja, in der Anbetung im Wort Gottes, in der Liturgie, dass uns das Tag für Tag erneuert. Danke.
Ja, danke, liebe Sophia, für deinen Vortrag. Danke, dass du uns aufgeschlüsselt hast, was es heißt, in dieser Zeit den Schatz im Acker zu finden und auch, wie du den Schatz im Acker gefunden hast, beziehungsweise, ich möchte fast sagen, er dich gefunden hat. Danke sehr auch dafür, dass du uns sehr viel geholfen hast in der Vorbereitung auf diesen Kongress, auch mit allen deinen Gedanken und Ideen. Und ich hoffe auch, dass wir, wenn wir wieder starten, dich wieder mit dabei haben. Herzliche Grüße nach Wien und noch ein ganz gesegnetes Wochenende wünsche ich dir.
Danke, euch auch. Ich bleib dabei.
Sehr gut. Es freut uns sehr.